Liebe Geschwister, schön, jeden Einzelnen zu sehen von euch. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, trotz aller Auflagen, diese Ostersonntagsgottesdienst mit uns zu feiern. Das ist immer ein großes Vorrecht, desto mehr, weil wir in der Osterzeit leben. Und die Bedeutung von das, was geschah, was die Osterzeit betrifft, ist jeden Tag für uns relevant, nicht nur in der Osterzeit. Ich habe es erlebt, wie das für mich sehr relevant war. Ich war neulich in Swasiland. Swasiland ist ein ganz kleines Nachbarland von Südafrika. Und da habe ich vor vielen Jahren gedient und andere jahrelang bis heute noch dienen. Und ich habe eigentlich gestaunt, wie Gott am Wirken ist und besonders während dieser Corona-Zeit. Unter anderem dürfte ich ein Seminar haben in ein Hotel. Ein Bruder ist der Direktor von diesem Hotel, Hilton Hotel. Und sie haben gesagt, wir könnten bis 50 Leute in der großen Kongresssaal mit allen Auflagen uns treffen, aber dieser Saal war viel größer. Und dann ging dieser Direktor zu der Behörden, zu der Gesundheitsminister und sagte, können wir dann auch mehr Leute einladen? Und sie haben eine Sondergenehmigung bekommen, trotz aller Auflagen, wenn wir alle Auflagen einhalten, dass wir das bis 100 durchführen dürfen. Was mich, die Einzelheiten, ich habe nicht die Zeit, von dort, was wir erlebt haben, zu erzählen, was die Brüder, die Pastoren und verschiedene Leiterpersönlichkeiten berichten, von Heilungen und Menschen, die vermehrt den Weg des Glaubens gesucht haben und gefunden haben und dass diese Covid-19-Einschränkungen eigentlich die Arbeit des Herrn nicht zum Stillstand gebracht hat. Und das glaube ich und ich bin davon felsenfest überzeugt. Und es hat mich auch sehr bewegt, dass sie wollten eine Minimalpause pro Tag haben. Es war 3 Tage lang intensiv, morgens bis abends. Sie sagten, wenn wir sowieso so viele Einschränkungen haben, wir wollen jetzt nicht noch verlängerte Pausen machen, 5 Minuten Toilettenpause zurück und mach weiter, Bruder Leiter. Es war so eine Sehnsucht und ein tiefer Hunger nach Gottes Wort, besonders jetzt, wenn so viel unsichere Theorien im Umlauf sind und so viel verwirrende Informationen. Menschen sind verunsichert, Menschen sind krank und so weiter. So viele Millionen sterben. Die Botschaft des Herrn ist relevant und signifikant. Für mich war das ein wenig mulmig, weil ich weiß, dass dieser mutierte Virus in Swasiland ist, von Südafrika übergetragen. Und so wurde ich zwischendurch auch getestet, Schnelltests. Ich musste einen Test machen am Tag meiner Abreise. Swiss Air hat das verlangt. Dann am Flughafen, nicht der PCR-Test, was Tag vorher gemacht wurde, am Flughafen nochmal ein Schnelltest. Und als ich ankam, nach 7 Tagen die Behörden in der Schweiz, durch diese Contact-Tracing-Formulare, die ich ausgefüllt habe, ich komme aus einem Risikogebiet, haben nochmal PCR-Test verlangt und dann kam alles negativ. Ich kann sagen, Herr, ich danke dir für deine Bewahrung. Das ist mir nicht selbstverständlich. Und die Behörden waren unglaublich freundlich zu mir. Und als ich nach den 7 Tagen des Tests ihnen per E-Mail zugestellt habe, sie haben prompt telefonisch angerufen. Gesagt, Herr Morgan, das ist gut, alles ist negativ. Und verhalten Sie sich einfach vernünftig, ist eigentlich eine 14-tägige Quarantäne angesagt. Aber er sagte, verhalten Sie sich einfach vernünftig. Er hat nicht gesagt, das ist verboten oder das ist verboten. Und am Dezember letztes Jahr war ich in der Ukraine und war das auch ziemlich unkontrollierbar mit Corona. Und trotzdem, das Leben geht weiter und ich bin bewahrt geblieben. Inzwischen, weil ich zu der Risikogruppe gehöre, bin ich auch zweimal geimpft. Und hier morgen fliege ich wieder in die Ukraine und bitte euch auch ums Gebet. Und die Ernte fällt, das Reich Gottes geht voran. Covid ist nicht eine Beeinträchtigung. Vieles, was wir so gewohnt waren und es war uns so selbstverständlich, singen zum Beispiel im Gottesdienst und so weiter. Dennoch sagen wir, Christus lebt, er ist aufgestanden, er ist gegenwärtig, sein Sieg ist präsent und wir machen weiter. Und wenn das die Auflagen sich verändert, das preist dem Herrn, wir können viele Dinge tun, aber wir wollen uns nicht irritieren lassen. Ich bin heute Morgen in meinem Predigt beschäftigt, eigentlich mit das, was überall am Karfreitag gepredigt wird, über das Abendmahl, weil ich empfinde, dass das so wichtig ist, natürlich die Auferstehung des Herrn, das ganze Tragweite von Christi Erlösungswerk, sein Verrat, sein Verkauf, sein Leidensweg, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, das alles gehört zum Osterbotschaft und Gottes Genialität. Dass das Passafest vom Alten Testament, die Juden haben immer geglaubt, dass es kommt ein Messias. Und sie sind, viele von ihnen sind überwiegend immer noch blind. Sie sehen das nicht, dass Christus der Messias ist. Und in ihm, er ist unsere Passalam. Er wurde sozusagen sinnbildlich gesprochen für uns geschlachtet. Er hat unsere Sünden weggetragen. Und so am Abend, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, wurde diese Stiftung uns weitergegeben, das Abendmahl. Und darum geht es. Zum Anfang möchte ich ein Statement machen. Das Leben ist permanent eine Konfliktzone. Ich sage das noch einmal. Das Leben ist permanent eine Konfliktzone. Warum? Weil wir leben in einer Welt, sagte Paulus, die ganze Welt lebt in Feindschaft gegen Gott. Und alles ist unberechenbar. Wer hat jetzt gewusst, dass an diesem bestimmten Tag käme ein Virus aus Wuhan, China und was weiß ich. Und dann irgendwann wurde das für eine Pandemie deklariert und wie unser Leben dadurch verändert wurde. Oder ich denke an ein Beispiel, woran wir es so gut kennen, wenn wir über die Grenze fahren und wieder zurück, wir schauen. Ja, da steht einer der Berufskollegen von Walter dort oder er selbst manchmal. Und sie sind permanent bewaffnet. Sie rechnen immer mit das, was zu einer ernsthaften Situation führen kann. Aber wir glauben, alles soll eigentlich Friede, Freude sein. Gell? Heiterkeit und Sonnenschein. Und weil wir nicht damit rechnen, dass es auch Kämpfe und Konflikte und Schwierigkeiten geben kann, wir sind total aus dem Gleichgewicht geworfen. So, desto mehr ist das Abendmahl, die Osterbotschaft für uns von großer Bedeutung. Die Schriftlesung habe ich aus 1. Korinther, was uns sehr bekannt ist, wahrscheinlich am Freitag wurde das hier im Gottesdienst auch vorgelesen. Ich nämlich habe als Überlieferung, die von dem Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Er nahm Brot und sagt, das ist mein Leib. In andere Worte, da war kein Passahlamm dort. Er redet vom Brot und sagt, das ist mein Leib. Und er deutet ganz klar darauf hin, dass er wird für uns sterben, so wie ein Passahlamm immer geschlachtet wurde. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ich kenne die große, endlose theologische Diskussionen. Die katholische Kirche glaubt, dass wenn die Elemente Wein und Brot in der Tabernakel, diese Kiste da hinter der Altar, dort hineingestellt wird von der Priester, dass Brot und Wein sich buchstäblich umwandelt, ist nicht mehr Brot und Wein. Sie werden verwandelt und sind buchstäblich jetzt Blut und Leib Christi. Ich will das jetzt nicht kritisieren oder was auch immer. Ich lasse das stehen, aber ich erwähne das. Und die pfingstcharismatische Kirchen, Freikirchen, sie haben dermaßen eine Zurückhaltung, irgendetwas vom Christi Gegenwart in Verbindung zu bringen mit das Abendmahl, dass die ja nicht hineingestuft werden, dass sie Katholiken geworden sind. Martin Luther, der alte Fuchs, wirklich ein Fuchs, und der hat gedacht, ach, da müssen wir jetzt einen Kompromiss finden. Und anstatt dass Brot und Wein sich umwandelt zu Leib und Blut Jesu Christi, weil er das nicht geglaubt hat, er glaubte an das Bedeutung des Abendmahls, wie das von Christus gestiftet wurde. Er hat ein Wort erfunden in der Theologie und hat gesagt, in Brot und Wein, Christus ist gegenwärtig. Das heißt, wenn du das Stücklein Brot nimmst, und vom Kelch trinkst oder Traubensaft, wie das die Tradition ist in manchen Gemeinden, dass Christus ist da drin gegenwärtig. Jetzt kommen wir zu dieser Aussage in der Gute Nachricht Übersetzung. Ich habe das bewusst gewählt, weil diese Aussage hier ist. Damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Die Eucharistie, abgeleitet von das Wort in der Urtext, Eucharist, danken, Eucharistie. Das Abendmahl ist mehr als nur eine Gedächtnismahl. Mehr als nur eine Gedächtnismahl. Warum? Weil Christus sagte, und wie es in dieser Übersetzung steht, was theologisch absolut hieb- und stichfest ist, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Sein Sterben, sein Leiden, sein Sieg, seine Auferstehung soll immer gegenwärtig sein bei uns, wenn wir das Abendmahl feiern und nicht nur, wenn wir das Abendmahl feiern. Er ist, sein vollkommenes Werk ist gegenwärtig. Er, Jesus Christus, hat uns sein Vermächtnis hinterlassen. In Johannes 15, Vers 3, wo häufig über die Liebe gesprochen wird, die Liebe Gottes in Christus. Hier spricht Jesus in Johannes 15, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Bleibt in der Liebe. Darum geht es in der christlichen Existenz, in seine Liebe bleiben. Das Bleiben ist ja als ein nicht als ein bewegungsloses Beharren vorzustellen. Die Liebe, die wir in das Abendmahlsfeier geschenkt bekommen, die sollen und dürfen wir im täglichen Leben unserer Mitmenschen weitergeben. Nun, ich weiß, man redet, es gibt immer verschiedene Trends. Habt ihr gehört vom Begriff Freundschaftsevangelisation? Habt ihr da gehört? Wir können Leute nicht einfach einladen zu einer evangelistischen Versammlung und hoffen, dass die sich bekehren. Du hast keinen Bezug, keine Freundschaft zu diesen Menschen. So war ein großer Trend, die Alpha-Kurse, weil der Schwerpunkt legt drauf, baue Freundschaften auf mit Menschen. Versuch es mal. Und manchmal sind sie verlegen, aber dann sind sie auch sehr berührt. Diese Liebe, die ich geschenkt bekommen habe, es ist immer meine Überlegung, wo und wie, in welcher Form kann ich das weitergeben? Wir haben nicht ein sehr großzügiges Budget bei uns in der Gemeinschaft in Utwil. Und ich bin immer hin und wieder nach Konstanz einkaufen gegangen. Und dieser Einkaufstourismus ist jetzt gestoppt, weil das sehr günstig ist für uns. Wir können sehr gut auskommen mit unserem Budget. Jetzt muss ich regelmäßig zu Lidl, nach Lidl gehen. Und dann einmal habe ich gedacht, ich werde mal etwas ausprobieren. Ich stand da beim Ausgang. Und wenn ich einen älteren Mensch gesehen habe, rauskommen, habe ich gesagt, darf ich Sie die Tasche tragen zum Auto? Und dann haben sie, ja, da kam so mal, sie waren irgendwie überrascht. Und die meisten haben meinen Dienst angenommen, dankend. Sie haben erst gesagt, nein, nein, das geht schon. Und ich habe gesagt, ich mache das gern für Sie. Und eine wollte mir noch Trinkgeld geben. Ich habe gesagt, nein, ist nicht nötig, das ist schon gut. Nach 3-4 Mal wissen all die Frauen, die dort an der Kasse sitzen und die Regale aufstocken, ah, sie sind der Mann, der Leute die Sachen einträgt. So, jetzt ist eine Freundschaft dort vorhanden. Ein älterer Herr, der offensichtlich gelangweilt war, er hat gesagt, er kennt den Vorbesitzer von meinem Auto. Er kam ins Gespräch mit mir, weil ich ihm seine Tasche auch zu seinem Auto getragen habe. Er fragte mich, was machen Sie dann so? Wieso machen Sie das? Sie haben Sie so viel Zeit. Ich sagte, nein, ich habe genauso viel Zeit wie Sie. Ich habe nicht viel mehr. Aber ich mache das gern, weil der liebe Gott das will, dass wir das tun. Schwuppetibupp war ich bei dem Thema Gott und Glaube und so weiter. Jetzt hält er Ausschau immer. Neulich vor Ostern war ich einkaufen. Ich war früher dran, aber als ich schon fertig war, kam er. Hat er gesagt, was sind Sie schon fertig? Wollte noch ein bisschen mit Ihnen reden, habe ich gesagt, das kommt noch. Ihr Lieben, wir sollten Wege finden untereinander. Paulus sagt, die Hausgenossen Gottes gegenüber, zeigt ihnen, trägt die Lasten, tu ihnen Gutes. Das hat mit das Abendmahl zu tun. Und Christi Leiden, er ist aus Liebe, als Freund hat er sein Leben hingelegt für uns. Meine zweite Hauptgedanke ist, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ich habe die orthodoxe Version von ihr Verständnis, was das Abendmahl betrifft, sehr lieben gelernt. Sie nennen das Abendmahl ein Geheimnis, ein Mysterium. Sie sagt, Christus kommt zu uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Aber wie das geschieht, das ist ein Mysterium. Kannst du das erklären, wie Christus zu dir kommt? Kannst du dein Wiedergeburt erklären? Ist das nicht ein Geheimnis? Das Leben mit Gott ist ein Geheimnis. Und wenn ich weiß, dass Christus gegenwärtig ist und nicht irritiert bin, was die Theologen sagen, was Calvin sagt, was Luther sagt, was Zwingli sagt und. Ich gehe nur davon aus, dass Jesus sagt, das ist das, was ich für euch getan habe. Und wenn ich das feiere, dann weiß ich, dass sein allumfassendes Erlösungswerk für die Menschheit ist vollbracht und immer präsent in das Abendmahl feiere. Ansonsten ist das Abendmahl bedeutungslos. Christus hat es uns ermöglicht, den Heiligen Geist zu empfangen. Das Abendmahlsfeier bestätigt diese Wahrheit, dass wir Kinder Gottes geworden sind durch Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Dieses Gesamtspektrum, die ganze Tragweite von alles kommt zum Ausdruck in das Abendmahl. Ich möchte selbstkritisch eine Aussage machen. Wir behandeln das leider zu oft einfach so. Ist beiläufig, ja. Wir werden auch heute Abendmahl feiern. Wer macht das? Wer bereitet das? Und jetzt haben wir Corona und Infektionsgefahren. Und das ist ein Problem. Wie werden wir noch Abendmahl feiern? Ich will das alles nicht lächerlich machen. Ja, jeden Sonntag ist zu viel. Einmal im Monat langt auch und so weiter. Und wie tiefgreifend und wie bedeutungsvoll ist die Situation, die Atmosphäre, das Ganze, was dazugehört, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir Brot brechen? Denken wir daran, dass das ist der Moment, wo Gott Gewaltiges tun kann. Glaubt ihr wirklich, wenn gesagt wird, wenn, je nachdem, wer das Abendmahl austeilt, Brot und Traubensaft, beim Brot sagen sie Leib Christi für dich. Esst du ein Stücklein vom Leib Christi? Jedes Mal? Ja? Nein. Aber beim Essen und vom Kelch trinken, wir vergegenwärtigen, was Christus für uns getan hat. Und was er für uns getan hat, ist siegreich. In das Abendmahlsfeier, das vollkommene Werk Christi ist gegenwärtig. Es ist immer gegenwärtig. Was ist gegenwärtig? Zum Beispiel, er hat Tod und Teufel besiegt. Diese Realität ist gegenwärtig. Er hat Satan entmachtet, diese Realität ist gegenwärtig. Das heißt, beim Abendmahlfeier kann ich nochmal proklamieren, der Satan, der Widersacher, hat kein Macht und Anrecht über mein Leben. Ja, ich lebe in einer Konfliktzone, aber der Widersacher hat kein Anrecht auf mein Leben. Das Abendmahl ist die tiefste spirituelle Erfahrung, die der Gläubige machen kann. Die tiefste spirituelle Erfahrung. Das beinhaltet auch Anbetung der Gegenwart Gottes. Wir beten Gott an und danken ihm, wenn wir das Abendmahl feiern. Es ist eine tiefgreifende spirituelle Erfahrung. Es ist der Bezugspunkt für das Empfangen von Gnade, Gottes erlösende Liebe, Heilung, Gaben des Heiligen Geistes und der Fülle Christi. Es ist der Bezugspunkt. Gaben, Segnungen, Heilung, die Fülle Christi beim Abendmahl Gottesdienst. Ich glaube, dass jeden Abendmahl Gottesdienst soll für uns von zentraler Bedeutung sein. Alles, der ganze Fokus soll auf das Abendmahl gerichtet sein. Bei einer Pastorendiskussion in Edmonton war in irgendeiner Gruppendiskussion, wo ich dort in dieser Gruppe war, war die Frage, wie viel Zeit sollen wir einräumen für das Abendmahl? Und da haben die verschiedenen Pastoren von ihren Zeitrahmen berichtet. 10 Minuten, 15 Minuten, halbe Stunde und so weiter. Dann kam meine, war ich dran an der Reihe. Ich sagte, Brüder, ich denke, das ganze Fokus sein soll das Abendmahl. So wichtig ist das für uns. Es stärkt unsere Glaube. Und da passiert sehr vieles, während wir das Abendmahl feiern. Ich komme noch zu praktischen Beispielen und Zeugnissen, die ich aus erster Hand erlebte. Was erwartest du, wenn du am Abendmahl teilnimmst? Was erwartest du? Ich bin in der Pfingsttradition in Südafrika geboren und aufgewachsen. Für euch ist das nun schon eine alte Geschichte. Ihr kennt ja meine Biografie von vielen Erzählungen ziemlich jetzt in- und auswendig. In the Assemblies of God, Assembly de Dieu heißt das in der französischen Welt, Pfingstbewegung, da gab es 2 große Pfingstbewegungen. Ich war in the Assemblies of God, das ist eine Schwester-Denomination auch von der SPM. Jeden Sonntag haben sie das Abendmahl gefeiert und im Zusammenhang mit das Abendmahl fand Gebete statt für Kranken, Belasteten und alles Mögliche. Neben das Abendmahltisch war ein Stuhl. Und das war selbstverständlich, dass wer in einer Notsituation war, er kam und nahm Platz. Und die Ältesten haben für diesen Mensch gebetet. Und ich kann mich an unglaubliche Heilungen erinnern, was durch diese Abendmahl-Gottesdienste geschah, wo während des Abendmahlfeier für die Kranken und für Personen, die in Not sind, gebetet. Ein weiteres Phänomen habe ich erlebt, vielleicht wird dieses Phänomen ist auch ziemlich kultur- und länderspezifisch, dass dort in Südafrika leben sehr viele Inder. Ich komme auch aus einer indischen Background. Meine Großeltern wurden von den Kolonialisten nach Südafrika gebracht als quasi mit einem verstecktes Brot, als angeheuerte Arbeit, aber sie waren wie Sklaven. Sie mussten in die Zuckerrohrplantagen arbeiten und sie kamen mit ihrem Hinduismus aus Indien. Und ich kann euch sagen, das ist kaum eine Religion, wo du die Mächte, der dämonische Mächte, alle Manifestationen siehst. Und das ist, die Pastoren sind da sehr geschult und sehr sensibilisiert oder die Ältesten und die Mitarbeiter. Einfach aus ihrer Erfahrung heraus, dass jemand aus der tiefsten Hinduismus trotz Taufe und alles, manchmal sind sie enorm belastet. Aber ich kann euch sagen, wo das sich manifestiert, wenn das Abendmahl gefeiert wird. In dem Moment, wo ein Mensch, der belastet ist und das nicht weiß, auch nimmt vom Brot und Kelch, plötzlich manifestiert sich die Mächte, die immer noch einen Anspruch erheben. Ich denke schon, die Hindus praktizieren schon mit ihren Kindern von der Kindheit auf, sie gewisse Götter zu weihen. Und da haben die Ältesten immer kurz Prozess gemacht. Diese Person wurde begleitet im Gebetsraum, frei gebetet. Merkt man, irgendwann kommt diese Person. Da, immer wenn sie aus diesem Gebetsraum kamen, haben sie gestrahlt. Die Augen haben geleuchtet. Vorher war so ein betrübter Sicht, Gesicht, Angesicht. Und dann dürften sie danach Friede Gottes erleben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das Erlösungswerk am Kreuz. Geschwister, mein Gebet, mein Wunsch ist, dass wir wieder neu beginnen in unserer Gemeinde. Ich sage nicht, dass das, was wir tun, ist falsch. Nein. Aber wir sollen bewusst viel mehr Zeit einräumen für das Abendmahl, weil Christus ist gegenwärtig. Sein Werk ist gegenwärtig. Und wir mussten und dürften mit alles rechnen und erwarten, dass das zustande kommt. Wenn durch das Abendmahlsfeier das vollkommene Werk Christi gegenwärtig ist, brauchen wir spezielle Heilungsgottesdienste? Wenn jede Gemeinde das praktiziert und sagt, hier ist das Erlösungswerk Christi präsent, es ist gegenwärtig, wenn wir das Abendmahl feiern. Lass uns für die, die körperlich angeschlagen sind, seelisch angeschlagen, für sie beten, dass sie wiederhergestellt werden. Weil was tun wir dann mit unseren Gebeten? Wir proklamieren immer wieder, dass Christi Sieg vollbracht wird im Lebensbereich von diesem Menschen, wo Not existiert. Oder besondere Gottesdienste, um Menschen freizusetzen. Da, wenn wir das Mahl feiern, merken wir, wie Christus uns freisetzt. Wir merken, dass die Ketten werden gesprengt. Wir spüren, wo Einengungen sind, wo Ängste sind und Sonstiges, dass Menschen befreit werden und geheilt. Während all meiner Jahre des pastoralen Dienstes habe ich beobachtet, dass die Gläubigen das Abendmahl als fromme Zeremonie oder Tradition feiern. Das ist ein Statement, das ich mache. Dies ist meine Antwort darauf, warum unser Christentum kraftlos ist. Das Abendmahl ist von zentraler Bedeutung. Christus sagt damit, unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Irgendein Diener Gottes in Südafrika, meine Ex-Heimat, da gibt es immer wieder so eine Welle von Erkenntnissen über gewisse Sachen aus der Schrift. Und da war diese Welle über die Bedeutung des Abendmahls. Und in alle diese Gemeinden, überall, wo ich hinkam, da wurde gepredigt von der Bedeutung des Abendmahls und recht viel Zeit nebst Lobgesang und Anbetung eingeräumt für das Abendmahl. Und ich merkte immer während des Abendmahls, dass so stark der Präsenz Gottes war, dass Menschen, die die Taufe im Heiligen Geist erlebten, Heilung und Befreiung und Wiederherstellung. So überall, wo ich in einer meiner Dienstreisen, viele Dienstreisen in meine Heimat, ich war ein Sonntagmorgen in meiner Heimatstadt in Port Shepstone an der Küste. Als wir dort waren, war nur zwei kleine Gemeinden, ein Evangelikale und eine Pfingstliche. Und heute sind mehr als ein Dutzend Gemeinden recht groß teilweise. Und ich habe in einer von diesen Gemeinden gepredigt. Und sie haben das eingeführt, dass das Abendmahl von zentraler Bedeutung ist. Und sie nehmen sich ausgiebig Zeit, mit Lobpreis das Abendmahl zu feiern und, wie wir nennen, Ministry Time, Menschen auch im Geist zu dienen, sie zu segnen, freibeten und was auch immer sie mit Not und Anliegen kommen. Und was ich plötzlich hörte, irgendwie dort unter die Leute da, irgendwie Diskussion und Aufregung und was weiß ich, und da war eine Frau, ihr ganzes Leben, sie war taubstumm. Und während das Abendmahl feier, sie wurde sofort geheilt. Und sie haben immer das Abendmahl feier so proklamiert und gesagt, das vollkommene Werk Christi ist gegenwärtig mit uns bei dieser Feier. Das ist ein Moment, Heilung, Sieg, Wiederherstellung zu erleben. Feiern wir das Abendmahl auf diese Weise und erwarten und lassen wir uns überraschen, was Gott tun kann. Also wie das gemerkt wurde, dass die gute Dame dort geheilt wurde, war sie plötzlich, sie hat sich beschwert, dass der Musik ist so laut. Und da hat sie zu ihrem Mann gesagt, sag mal endlich da bei der Technik, sie soll das ein bisschen runterdrehen. Er ging nach hinten und sagte zum Techniker, ist alles viel zu laut. Techniker sagte, ja, das war wie immer. Habe nicht extra lauter gemacht wie sonst. Da plötzlich dachte der Mann, aber sie ist doch taub. Sie kann das doch gar nicht hören. Sie ist geheilt. Und das brachte in die Gemeinde Mut und Freude. Es ist auch so, dass die Menschen immer in großer Not waren und könnten nicht so schnell Arztkosten leisten und Spital und so. Sehr umständlich, ganz 2 Tage verbringen, bis du dort dran bist. Aber es war, das gehörte in die Gemeinschaft der Gläubigen beim Abendmahl, dass gebetet wird für den Heiligen Geist, für Heilung, Heiligung, Wiederherstellung, Befreiung. Das geschah alles in einem und nicht programmgesteuert. Ich sage das Wort jetzt nicht herabwertend oder kritisierend, aber ich sage, wir lieben manchmal unsere Programme. Christentum, wenn wir das Abendmahl feiern, das ist das Gewaltigste, was wir tun dürften. Ich wünsche und bete, dass die Bedeutung, Realität und das Geheimnis des Abendmahls in unserer Gemeinde wiederentdeckt werden. Auf diese Weise wünsche ich euch einen gesegneten Ostersonntag. Das Abendmahl, das am Karfreitag gefeiert wurde, sagte, Christus ist gegenwärtig, sein Werk ist gegenwärtig, sein Werk ist für euch, für mich, für dich persönlich vollbracht. Damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Der Herr segne euch.